diese Akademiker, die sollen auf dem Bau mal, dass sie mal wissen, was Arbeit ist. Dann können sie länger, können sie mal bis 80 arbeiten.
Bitte nicht.
Also, wieso nicht? Du hast doch nie richtig gearbeitet.
Also bis 80 muss es jetzt auch nicht wirklich sein, deswegen. Also.
Ja, ist eine Debatte, was eigentlich Arbeit ist und wie lange arbeiten und so. Und das, du bist ja noch nicht mal 30, so, ne? Ich bin noch nicht mal 60 und so. Und wie ist es? Machst du dir Gedanken über sowas, was mal wird später irgendwie so, wie lange du arbeiten musst? Ist ja gerade diese komische Diskussion um die Rente oder sagst du.
Also wenn ich das so höre, so bis 70, dann wird es schon langsam, ja, da hat man nicht mehr so viel übrig vom Leben, nachdem man aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist, so ha. Im Durchschnitt jeweils gerechnet.
Siehst du, aber das Leben ist doch, kann doch nicht nur das Arbeitsleben sein. Ich meine, das Leben ist so das Leben. Da zu unterscheiden ist doch irgendwie eigenartig, oder?
Ja, also ich finde es immer, vor allen Dingen, wenn man sich immer die Argumentation, ja, die Leute, die Ausbildung gemacht haben, die schwere körperliche Arbeit gemacht haben, die arbeiten ja vielleicht dann nur bis Anfang, Mitte 60. Aber dann trotzdem zu sagen, Akademiker dürfen dann so bis 70 arbeiten, liebt ja auch nicht jeder bis 70, selbst wenn er Akademiker ist.
Was ist eigentlich Arbeit und ist es sinnstiftend? Damit haben wir uns beschäftigt mit bei der Sendung Unterdessen alt geworden, die jetzt online ist. Ist ein separates Thema. Heute geht es ja um was ganz anderes. Mein lieber Asmus, was hast du für Pakete, für Adventspakete?
Also ich habe wieder mal mitgebracht den Herrn Jörimann, der bringt sein Geschenk aus der Schweiz immer mit. Ich finde es immer schade, dass er nicht gleich Schokolade mitschenkt.
Aber ich sag dir, das ist die selbst im einfachsten Supermarkt gibt es da die beste Schokolade. Die Schweiz, die können es, oh Mann.
Die können immer, Schokolade können sie, Gastfreundschaft sind sie auch
absolut.
Immer ganz top, Käse auch immer. Darf man bloß danach das Zimmer ein bisschen lüften, mal so ein bisschen, naja. Dann habe ich noch ein Interview mit dem Landesvorsitzenden des BUND Thüringen mitgebracht.
BUND ist der Bund für Umwelt und Naturschutz, oder?
Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland und den dieses Jahr neu gewählten Landesvorsitzenden, Herr Burkhard Vogel.
Hat das alles noch Sinn, ist die große Frage, die Umwelt zu schützen? Wahrscheinlich schon.
Ich würde mal sagen, schon. Ich will auch in der zukünftigen Generation Leute haben, die in einer intakten Umwelt aufwachsen können.
Das war schon oder was?
Nee, dann haben wir noch Donata.
Hat eingeschlafen im Moment hier.
Nee, ich dachte, wollte ich die Musik höher drehen, deswegen. Und Donata, die von Radio Frei, hat mit den Leuten vom Widersetzten-Bündnis, die bei der Demo in Gießen gegen die AfD-Jugend dabei waren, mit denen hat sie hier mit dem Ausleger aus Erfurt ein Interview geführt.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß davon nichts. Dann hast du wahrscheinlich wieder Musik aus Serien, aus Mangas, aus Animes mitgebracht.
Das habe ich tatsächlich gemacht. Die haben diesmal sogar ein einigermaßen einheitliches Thema, aber das eine geht es um den Himmel und das andere hat den, wenn man es in Englisch übersetzt, where our blue is, also wo unser Blau ist.
Ah, das Blau, das ist nicht nur das Licht gemeint natürlich. Anton, der 16-jährige Anton, wird auch wieder da sein, damit wir mal wissen, was die Jugend hört, was junge Menschen, Kinder und Jugendliche hören, hat er uns auch zwei Songs mitgebracht und jetzt wird erstmal getrommelt. Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Am Mikrofon ist der Asmus und der Carsten und wir sagen Hallo.
Hallo. Ich mag das Trommeln ja immer sehr, vor allem wenn es am Ende noch ein bisschen energischer wird. Das finde ich immer sehr schön, vor allem als Einstieg in die Sendung.
Aber ja, wir
hören uns erstmal Haru an oder ins Deutsch übersetzt heißt das Himmel. Und ich finde das einen sehr schönen Musiktrack, vor allen Dingen für den frühen Morgen, finde ich.
Das werden wir mal sehen. Sehr entspannt. Das werden wir mal sehen, ob das was ist für mich. Die Gitarre. Mhm. Kommt da noch was?
Oi.
Für andere Menschen, die Deutsch nicht verstehen, ist ja Deutsch so eine harte Sprache, angeblich. Und dann habe ich Leute erlebt, die sagten, die haben uns dann sprechen hören, das waren Franzosen, das Deutsch ist gar nicht so aggressiv, so hart. Das ist immer eine Frage, wie man es hört, oder?
Das kommt wahrscheinlich eher davon, dass die Leute immer, wenn sie Deutsch im Hinterkopf haben, halt reden aus den 30er Jahren im Kopf haben.
Deutsch ist Nazi, ist Slang und dieses Harte, das ist aber natürlich Quatsch. Ne?
Ja, also wenn man sich Hitler reden anhört, der hat ja nicht unbedingt das, was man so schöne Deutsch gesprochen hat. Also ja, das war ja jetzt nicht so schönes Bühnendeutsch.
Und Rammstein hat damit im Grunde einen Welterfolg erzielt, gerade mit dieser Attitüde. Aber das Deutsche kann ja sehr weich sein. Und die Japaner mögen es und haben ja in diesem Anime, Manga deutsche Namen vergeben.
Das ist immer lustig, weil die Namen sind halt nicht typische Namen, wie man es jetzt kennt, sondern sind eher Bezeichnungen für Dinge, die als Namen verwendet werden.
In dem Fall Himmel.
Ja, in dem Fall.
Ist ein schönes Wort.
Und die Namen haben immer so eine Bedeutung für den Charakter. Wenn man quasi Deutsch versteht, hat man so ein bisschen, bevor man sie auch überhaupt erlebt hat, so ein bisschen den Eindruck, wie der Charakter von denen ist. Das finde ich immer ganz lustig. Auch wenn es immer im Japanischen und dann in dem englischen Synchro ist natürlich nicht 1:1 deutsche Aussprache.
Jetzt, wenn KI alles synchronisiert, geht es alles vor die Hunde. Ja, ich hoffe, wir uns an die Alten, da wirst du wie so ein alter Mann da sitzen. Ja, damals habe ich noch ein Original gehört. Das war noch von Menschen gemacht und so.
Ja, der alte Mann schreit den Himmel an, so quasi.
Der alte Mann schreit und sitzt auf seinem Monoblock auf so einem weißen Plastikstuhl. Asmus auf dem weißen Plastikstuhl und erzählt über die guten alten Zeiten. Noch nicht mal 30 Jahre alt, aber schon reden wie ein alter Mann. Was hast du jetzt für Musik mitgebracht?
Das ist, der hat auch einen japanischen Titel, aber wenn man es in Deutsch übersetzt ist, würde man es übersetzen mit Wo unser Blau ist. Also im Japanischen hat so Blau die Assoziation Melancholie, Vergangenheit und dann da geht es halt auch um quasi Vergangenheit, um vergangene Sommertage, wie man sich die erlebt hat.
Mir ist so warm. Ich kann dir sagen, es ist so warm.
どこまでも続くような青の季節は四つ並ぶ眼の前を遮るものは何もアスファルトセミシグルを反射して君という沈黙が聞こえなくなるこの日々が色褪せる僕と違う君の匂いを知ってしまっても置き忘れてきた永遠のそこに今でも青が澄んでいる今でも青は澄んでいるどんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかったまるで静かな声のような頬を伝った夏のような締めつく風の季節は思い馳せるまだ何者でもなかった僕らの肖像何もかも分かち合えたはずだったあの日から少しずつ君と違う僕という呪いが太っていく君の笑顔
Ganz schön hektisch.
Gegen Ende schon, ja, aber ja, ich
fand es. Hat sich aufgebaut, ja. Das ist ein Sturm. Also, jetzt habe ich schon so komisch gesprochen, so ein Sturm. Ja, aber es ist doch interessant, wie wir das verinnerlicht haben, so die Sturmwörter, dass man das selber so als vermeintlich deutsch komisch, ne?
Also, ich kenne keinen persönlich, der wirklich so spricht, außer er macht sich über den Mann mit dem Schnurrbart lustig. Aha. Aber ansonsten kenne ich da wirklich eigentlich gar keinen, der so redet. Ja.
Und selbst die Leute, die R-Rollen, also die aus dem Bayerischen, die haben das dann, selbst wenn sie sich den wegtrainiert haben, den Dialekt, das Rollen vom R, das kriegt man ganz schlecht weg.
Ich kenne das eher aus dem Fränkischen, nicht so aus dem Bayerischen.
Franke.
Also da dürfen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Franken und Bayern mögen es nicht, wenn man es vertauscht.
Das nee, gar nicht. Ich weiß. Und der Franke, der kann ja kein weiches S sprechen. Das süße Sonne sagt der Sandmann, das rollt der R und sagt ganz komisch. Also ich finde das, naja, und das Bayerische hat für mich schon wieder, hat für mich was Bodenständiges. Aber der Franke als solcher, ich weiß auch nicht.
Jetzt haben wir ganz große Klischees hier ausgepackt.
Ja, klar, das ist doch herrlich. Und damit grenzen wir uns ja ab, weil wir werden auch als Sachsen beschimpft, dass wir Thüringer Sachsen sein oder Ostdeutsche. Damit sowieso behämmert, beknallt. Also so, da können wir uns doch auch mal, es ging 30 Jahre gegen uns. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um und sagen mal so, ihr Franken könnt doch, also, man muss es einfach mal machen. Das ist ja liebevoll gemeint, oder?
Ich möchte mich von der Aussage distanzieren, ja, aber.
Ja, du natürlich, klar, du kannst ja sagen, was der Rose da gesagt hat in seinem Altersstarrsinn, das kann ich nicht teilen. Es ist ja nicht so, dass wir beide einer Meinung sind. Aber manchmal liebevoll sich über andere lustig zu machen, geht doch. Und das geht ja auch, wir sind ja gerade bei Nationen oder bei Zuschreibungen, was auch den Japanern zugeschrieben wird. Das stimmt ja manchmal auch nicht, obwohl ja im asiatischen Raum die Japaner, entweder sind ja die Japaner die Deutschen oder eher die Koreaner sind die Franzosen, die sind eher locker drauf, aber die Japaner sind die Deutschen im asiatischen Raum. So, ne, die so steif sind und so.
Also ich glaube, verglichen mit Europäern nehmen sich da Japaner und Koreaner nicht wirklich viel, was so Hierarchien und feste Rituale angeht, aber
von der Mentalität her. Ja, es ist mit Vergleichen immer schwierig. Na, wie auch immer. Du hast wieder mal Sachen jetzt rausgesucht, die mich schaudern lassen, oder hast du was Angenehmes?
Wie man es nimmt, man könnte es auch unterhaltsam nennen.
Schaurig, unterhaltsam.
Ja, ich würde es, ein Horrorfilm ist ja auch schaurig und unterhaltsam zugleich für manche Leute. Und da habe ich mal zurück in die Vergangenheit geschaut, genau genommen ins Jahr 1958, also vor 67 Jahren, wurde die John Birch Society gegründet.
Was hast du denn wieder für Zeug, von dem ich keine Ahnung habe?
Das ist eine, also ich habe es vorher auch nicht gewusst, wer das ist, was die gemacht haben. Die wurden am 9. Dezember 1958 in Indianapolis, Indiana, USA gegründet von Robert W. Welch Jr. Du wirst nie raten, was der vor der Gründung gemacht hat. Was der für einen Job gemacht hat.
Bauer?
Nicht, also er hat was mit Lebensmitteln zu tun gehabt. Er war nämlich, und das ist das Lustige daran, er hat Süßigkeiten hergestellt.
Bonbonmacher.
Ja, so quasi ein Bonbonmacher. Und die John Birch Society ist eigentlich eine, man könnte es Interessenvertretung für sozial konservative, netzausgedrückte Positionen vertreten. Und sie
dieser John Wayne Quatsch.
Nee. Also ein bisschen anders, aber die stehen für ultrakonservative, rechtsradikale, rechtspopulistische und rechtslibertäre Ideen.
Ah, vom Bonbonmacher zum Antikommunisten, zum Antiglobalisten.
Ja, man muss ja immer sagen, die 50er und 60er Jahre sind ja in Amerika vor allen Dingen geprägt von McCarthyism, wird Leuten vielleicht was sagen, also die Verfolgung von angeblichen Kommunisten in Amerika.
Das muss man sagen, angeblich. Ne? Alles, was da irgendwie demokratisch, was mit Mitbestimmung zu tun hat und was irgendwie linker ist als die Republikaner, ist dann schon antikommunistisch, oder? Also ist schon kommunistisch,
meine ich. Das sind ja schon Kommunisten, für die ist ja schon eine
Sozialstaat
oder eine Gesundheitsversorgung ist ja für die schon kommunistisch. Und sie von Anfang an waren sie gegen jede Form, und hier muss ich Anführungszeichen machen, Big Government oder Kollektivismus, was natürlich bei in Amerika heißt, wir führen eine Sozialversicherung ein, ist für die schon Big Government oder Kollektivismus.
Also ein solidarisches System, wo wir sagen, den Schwachen wird geholfen, wer mehr hat, muss mehr geben. Also für uns ganz normale gesellschaftliche Solidaritätsmodelle ist für in diesem rechtskonservativen amerikanischen Verständnis ist das schon Kommunismus und viel zu viel Einfluss des Staates.
Wobei man in Deutschland auch sagen muss, die Sozialkassen wurden ja nicht von irgendwelchen Linken eingeführt. Das war der gute Bismarck, aber nur um die
Arbeiterbewegung. Der hat zwar Fisch gemacht, eine Bonbons, und dann hat er, wegen Bismarck, na, ist eine andere Geschichte. Nee, stimmt, das war natürlich Bismarck, erzkonservativer Knochen eigentlich, der das befrieden wollte. Im Grunde wollte er nur, dass die Arbeiter nicht ganz so im Dreck leben.
Und in der John Birch Society wird dieser Kampf gegen den Kollektivismus, wie sie es gerne nennen, auch als spirituellen Kampf gegen den Teufel benannt. Und was immer lustig ist, die sind auch gegen jede Form der, sagen wir es mal, Globalisierung und vertreten auch so Positionen wie das internationale Finanzwesentum wäre ja schon Kommunismus, weil die ja die hoheitliche Macht der US-Regierung durch internationale Verträge, UN, die sind auch zum Beispiel gegen die UN und Freihandelsabkommen wie NAFTA, was in Amerika zwischen Kanada, Mexiko und den USA ja so ein Freihandelsabkommen ist. Dagegen sind sie auch, wo viele Rechte in Amerika sagen würden, finden wir klasse, Freihandel ist toll, alles, was Amerika stärkt, ist toll. Und dagegen sind die. Die sind gegen wirklich.
Sag mal, erstmal, warum reden wir jetzt über die Idioten?
Die sind vor allen Dingen weil sie halt antikommunistisch sind, sind sie sehr für ihr Verschwörungsdenken bekannt. Also sie haben wirklich.
Du willst einen Film draus machen, jetzt habe ich's.
Nicht ganz, ich will eher historische Parallelen aufmachen, denn es gibt Historiker und Politikwissenschaftler, die sagen, dass diese John Birch Society, die in den 50ern gegründet wurde, so eine Art von Brückenfunktion hatte zwischen der alten konservativen Rechten, dann zu Reagan und dann auch noch zu heute, zur Tea Party und auch zu Trump, denn auch die von der John Birch Society gehen von einer quasi Weltregierung aus und dass die Eliten in Amerika unterwandert wurden von Kommunisten, um diese Weltregierung.
Kommt da jetzt auch die jüdische Weltverschwörung rein oder sind die auch?
Kann man sagen, wenn also, es gibt so eine schöne Bonmot.
Also antisemitisch sind sie auch noch.
Man könnte mal so ein schönes Bonmot machen, dass hinter jeder Verschwörungstheorie liegt am Ende irgendwo der Jude in deren Sicht, dass dann der Jude dafür verantwortlich ist, als solcher, also der Jude
am tiefsten antisemitistisch und dieses.
Also ja, die haben schon wirklich krude Verschwörungstheorien und die haben halt auch ihre Hochzeit hatten sie in den 80ern, hatten sie haufenweise Publikationen, wo halt gegen die eigentlich gängige konservative Meinung in Amerika geschossen wurde. Und naja, also wir würden jetzt nicht sagen, dass das klassisch konservative Positionen sind, das sind schon rechtslibertäre und rechtspopulistische Aussagen. Und manche Leute gehen davon oder sagen, dass quasi jetzt das, was Trump macht, das, was die John Birch Society in den 50er und 60er Jahren wollte, quasi zur Vollendung gebracht hat. Dieser starke Nationalismus, America First, ist ja quasi das Prinzip.
Religiös, verdings
religiös.
Und den Staat eindampfen, nur noch mit Dekreten regieren, die demokratischen Institutionen schwächen, aufweichen, Angst und Schrecken verbreiten. Alter, das ist aber. Und dann noch die. Das,
und du hast ja gar nicht mal gefragt, wer eigentlich dieser John Birch war, nachdem
der Bonbon machen.
Nee, das ist ja der John Welch.
Ach, der John Welch ist gar nicht der John Birch.
Jetzt habe ich ja gedacht, der Birch Welch. Das sind zwei unterschiedliche Leute. Der John Birch war zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze gegründet wurde, sogar schon tot.
Ach, der Bonbonmacher war tot.
Nee, nicht der Bonbonmacher, sondern der, nachdem es benannt wurde.
Ach so, ich verwechsel
jetzt mal Birch Welch. Der war nämlich eigentlich ein Missionar und Geheimdienstmitarbeiter der CIA in China während des Zweiten Weltkriegs.
Das ist ja ganz verrückt.
Und der wurde 1949, wenn ich es richtig im Kopf habe, in China unter bislang ungeklärten Umständen hingerichtet von den von den Kommunisten in China, wo es ja damals auch Bürgerkrieg gab. Und die haben quasi gesagt, dieser John Birch, der da gestorben ist in China, wäre das erste amerikanische Opfer des Kalten Krieges, wo man sagen kann.
Das sagt die Society.
Das sagen die, aber.
Opfermythos, ja.
Sehr das gut. Ist so ein bisschen. Man kann es so sehen, aber ich würde jetzt nicht so weit sagen, gehen.
Mit dem Trumpismus hat die John Birch Society ihr Ziel erreicht. Sie haben einen ihrer in der Regierung oder als Präsident.
Man kann so sagen, dass der Konservatismus und der Republikanische Partei von auf lange Sicht von der Ideologie dieser John Birch Society übernommen wurde.
Willst du mich jetzt komplett runterziehen? Das ist auch nicht, macht man nicht am frühen Morgen. Da kriegt er schon schlechte Laune und kotzt. Also, ja.
Ich kann dich ja wieder aufheitern.
Wie denn? Da bin ich mal gespannt.
Gleich kommt der Herr gute Jörimann mit aus neutraler Sicht.
Sehr schön.
Aber bevor wir uns den guten Herr Jörimann anhören, hören wir uns erstmal Musik an, denn ich glaube, bevor wir uns mit Herrn Jörimann und seinen, ich finde immer sehr geistreichen
Absolut,
Ansagen ja. auseinandersetzen, brauchen wir erstmal Musik.
Ja. A. O. I.
Yeah. Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Möglicherweise liegt Kratzbuckeln und Arschlecken doch in der Natur des Menschen. Darauf verweisen jedenfalls die Weltmeisterschaften in diesen Disziplinen, die im Moment in den Vereinigten Staaten am Laufen sind. Unser Mitweltbürger und FIFA-Präsident Gianni Infantino belegt dabei zuverlässig Spitzenplätze. Man möchte ihn fast schon als Arschwurm bezeichnen oder als Arschaal, der es sich im Dickdarm von Donald Trump bequem gemacht hat. Servilität kann man aber auch außerhalb des Darmtraktes beobachten. Eine Frage, die selten öffentlich diskutiert wird, aber immer in der öffentlichen Diskussion mitschwingt, ist jene nach der Autoritätsgläubigkeit des russischen Publikums. In der Regel geht man davon aus, dass die Untertanenmentalität in der Tiefe des Landes seit den Zeiten des Zarentums ununterbrochen fortbesteht, dass sich auch die kommunistische Befreiungsbewegung in Russland nur deswegen an der Macht halten konnte, weil sie relativ schnell autoritäre und unterdrückerische Strukturen annahm und zur Grundlage der staatlichen Organisation machte, nachdem sie für kurze Zeit in den Städten und in den industriellen und intellektuellen Ballungsgebieten für frischen Wind gesorgt hatte. Danach und nicht zuletzt unter dem Druck der westlichen Geldgeber im Bürgerkrieg, aber auch der misslichen Erfahrungen im wirtschaftlichen Bereich militarisierte sich die Organisation zunehmend und nahm bald jene Form staatlichen Zwangs an, welche als Stalinismus bezeichnet wird, auf deren Gegenseite aber eben eine Bevölkerung steht, welche so etwas überhaupt schluckt, die also eine Untertanen- und Untertaninnen-Disposition beinhaltet. Dies ist nicht einfach Propaganda, sondern eine elementare Frage der Staatskunde, die man eben im Moment auch in den Vereinigten Staaten zu diskutieren hat, allerdings in anderer Form und unter anderen historischen Umständen. In Russland dagegen kann es sein, dass die Regierung Putin deshalb so nachhaltig ist, weil sie darauf zählen kann, dass im russischen Volkskörper kein antiautoritäres oder gar demokratisches Lüftchen zu spüren ist. Allenfalls regen sich da und dort regionale oder nationalistische Gelüste, die aber sich auf eine ähnlich autoritäre Grundlage abstützen wie im russischen Volkskörper. Wie immer übrigens, mit Ausnahme der selbstdenkenden Köpfe und clandestinen Organisationen in den städtischen und industriellen Ballungsgebieten, wo die Selbstdenkerei mehr oder weniger aus der gesellschaftlichen Organisationsform heraus hervorgeht. Also, Klartext. Sind die Russinnen und Russen von Natur aus geborene Untertaninnen? Geschätzte Hörerinnen und Hörer in Erfurt, ich habe keine Ahnung. Die Vernunft sagt mir, dass so etwas unmöglich ist. Menschen sind von Natur aus soziale Wesen, so viel lässt sich sagen, aber servil sind sie mit Sicherheit nicht von Natur aus, nur schon deswegen, weil sich der Mensch eben gerade dadurch als Mensch auszeichnet, weil er das natürliche Verhalten überwindet. Seine Natur ist unnatürlich oder übernatürlich. Was dagegen bereits beobachtet wurde, ist die Tatsache, dass man sich an sein Umfeld gewöhnt und sich sein Leben darin einzurichten beginnt. Wenn ich mir hier übrigens einen Abstecher erlauben darf, einen Nachhall solcher Gewöhnung an die Lebensumstände finde ich immer wieder in den neuen Bundesländern. Zuletzt sehr stark spürbar bei unseren Ferien auf der Ostseeinsel Hiddensee, welche mir wie ein Bade- und Pflegekurort erschien, wo die familiäre Atmosphäre der früheren DDR am Leben und in Ehren gehalten wird. Es hat dort auch kaum Menschen, die nicht aus dem Osten oder mindestens aus dem Ostseeraum stammen. Nun habe ich überhaupt nichts gegen das Familiäre und insgesamt gegen freundliche Menschen einzuwenden. Für meinen Teil möchte ich nur dazu auffordern, dieses Familienverständnis auszudehnen und auch mal etwas weiter entfernte Verwandte hereinzulassen. Das kann ganz schöne Ergebnisse bringen. Es ist nur konsequent, wenn ich jene Umstände zitiere, in denen ich mein eigenes Leben eingerichtet habe, nämlich jene in der kleinen Großstadt Zürich. Hier wohnen Menschen aus mehr Ländern, als es auf der Welt überhaupt hat, ziemlich friedlich zusammen und kommen im Kleinen wie im Großen recht gut miteinander aus, Wenn ich mal in unserem Haus zusammenrechne, sind das Leute mit Ursprüngen in Kuba, in Finnland, in Serbien, in der Türkei, im Irak, in Somalia, in den Niederlanden, in der Mongolei, in England und natürlich viele aus Deutschland und nicht zuletzt in der Schweiz. Wenn ihr also bei Gelegenheit Hiddensee ähnlich einrichten möchtet wie unser Wohnhaus, dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Das hat noch nicht so viel mit dem berühmten autoritären Charakter, also der Neigung der Individuen, sich im Kollektiv unterzuordnen, zu tun, sondern nur mit der Tatsache, dass es sich der Mensch mehr oder weniger aus Überlebenswillen in der vorgegebenen Umgebung bequem machen will. Und wenn die vorgegebene Umgebung halt irgendeine Form von Diktatur ist, egal ob sie sich Demokratie nennt oder nicht, dann richtet man es sich halt dort ein und hat deswegen noch nicht zwangsläufig alle möglichen Ärsche geleckt. So stelle ich es mir vor, so ergeht es den durchschnittlichen Menschen im großen Russland und vor allem außerhalb der Ballungsgebiete. Darin findet sich keinerlei Beleg für den oft zitierten Untertanencharakter des russischen Volkes, welcher Erscheinungen wie den Wladimir Putin erst möglich machen würde. Dann stellt sich aber die Frage, wie man denn solche Umgebungen und Umstände verändern könnte zugunsten einer Befreiung der Individuen, welche sich dann mehr oder weniger demokratisch von der Basis her organisieren könnten und sollten. Und hier muss ich in absoluter Ermangelung jeglicher Kenntnisse der Verhältnisse vor Ort die Fahnen streichen. Ich kapituliere. Immerhin, und im Zusammenhang mit den Mutmaßungen über die russische Bevölkerung und über den russischen Staat und in Sonderheit über den Krieg gegen die Ukraine, möchte ich doch noch folgende Randbemerkung platzieren. Seit einiger Zeit ist bei mir der Freitagabend nicht mehr der Abend zum über die Stränge hauen, also weder mit Alkohol noch kulturell, sondern habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, die Heute-Show und das Magazin Royal im zweiten deutschen Fernsehen anzuschauen und finde dort oft lustige Dinge. Übrigens häufig dort am besten, wo sich Oliver Welke über sich selber lustig macht. Aber auch sonst. Die beiden Formate greifen oft die gleichen Themen auf, was für Satiresendungen nicht ganz abwegig ist. Am letzten Freitag gab es zweimal ein großes Jammertal zum hybriden Krieg, den Russland gegen das Abendland führt. Der Höhepunkt der Beweisführung betraf Wegwerfagentinnen, welche für 50 Euro Aufträge im Dienste des russischen Auslandgeheimdienstes ausführen, namentlich und bei den letzten Bundestagswahlen verstopften solche Wegwerfagenten die Auspuffsrohre von Verbrennerautomobilen und hinterließen Umweltschutzpropagandamaterial und in Sonderheit Fotos des grünen Ministers Robert Habeck. Damit sollte offensichtlich die politische Stimmung gegen die Grünen aufgeheizt werden. Mein lieber Schwan, dafür braucht es doch nicht den russischen Geheimdienst. Das besorgt Markus Söder ganz von alleine. Für eine solche Sorte von hybrider Kriegsführung möchte ich mich also bedanken, beziehungsweise sie ohne Dank ablehnen. Solcher Kinderkram kommt bei mir nicht mal an der Nasenscheidewand vorbei, während er in der Heute-Show und im Magazin Royal für vollmundige Satire sorgte. Dass die Russinnen und Russen Daten abgreifen bzw. abzugreifen versuchen, kann nur ein kompletter Hohlkopf als Skandal ablegen. Was tun denn die deutschen, polnischen, schwedischen, französischen Geheimdienste anderes, als möglichst alle Daten abzugreifen, deren sie habhaft werden können? Sollen wir vielleicht noch ein Wort über die US-amerikanischen und israelischen Geheimdienste äußern? Mit dem Abgreifen von Daten bzw. dem Versuch dazu ist immer der Zugriff auf die Steuerung von Infrastrukturen verbunden bzw. der Versuch dazu, aber das versteht sich nun mal einfach von selber. Was wollen die Damen und Herren auf den Redaktionen dieser Satireformate damit beweisen? Nun, beim Magazin Royal war es klar, Jan Böhmermann versucht halt seit Jahr und Tag, die Abgeordneten der Allianz für Deutschland als Putins Vertrauensleute in Deutschland darzustellen. So ganz Unrecht wird er damit nicht haben, aber besonders sicherheitsrelevant ist das nicht. Man kann sich allenfalls fragen, was es mit der Häufung von Drohnensichtungen über militärischen oder eben Infrastruktureinrichtungen auf sich hat. Aber von jenem Punkt an, da man die Drohnenabwehr einigermaßen stabil eingerichtet hat, kräht kein Hahn mehr danach und auch kein Huhn. Insofern müsste man solche Drohnensichtungen als PR-Veranstaltung der drohnenabwehrproduzierenden Industrie einstufen. Davon wiederum abgesehen handelt es sich beim Drohnenkrieg tatsächlich um eine neue Kriegsvariante, auf welche man tatsächlich reagieren muss. Daran führt kein Weg vorbei. Nur hat das alles nichts mit Russlands Cyberkrieg zu tun. In ein ähnliches Kapitel geht das Geschrei über eine angebliche Kriegserklärung Russlands an Europa. Putin hat gesagt, dass Russland nicht vor Krieg zurückschrecke, wenn Europa den Krieg gegen Russland führen wolle. Die interessierten Kreise drehten diese Aussage nun so, als ob Russland damit eine Kriegsdrohung gegen Europa ausgestoßen habe. Dass dies völliger Schwachsinn ist, wissen auch jene Leute, die am lautesten schreien. Russland will tatsächlich keinen Krieg gegen Europa. Hierin haben die Leute von der Allianz für Deutschland absolut recht. Und es ist schön zu wissen, dass sie wenigstens in einem Punkt recht haben. Russland macht seinen Anspruch auf die Ukraine geltend, weil es die Ukraine als Teil seines Einflussbereiches ansieht, zum einen. Zum anderen noch nicht so schwach ist, dass es sich diesen Einflussbereich einfach so zertrümmern lässt, wie es die Europäische Union unter der Brühwurst Barroso und unter dem Einfluss des russophoben Polinnen und Polen seit bald 20 Jahren versuchen. Das Ergebnis ist bekannt und alles andere als lustig, versteht sich. Aber eine wirkliche Bedrohung für Europa entsteht erst dann, wenn es sich die EuropäerInnen oder die NATO einfallen lassen, an der Seite bzw. auf dem Territorium der Ukraine aktiv in den Krieg gegen Russland einzutreten. Solange dies nicht der Fall ist, ist das Geheul von Cyberkrieg und der Kriegsdrohung Schwachsinn. Was selbstverständlich nicht heißt, dass man den Krieg in Europa weiterhin gleich und nebensächlich behandeln kann, wie dies in den letzten 30 Jahren der Fall ist. Die Entwicklung der Kriegstechnik zwingt alle Länder dazu, sich anzupassen und in diesem Sinne aufzurüsten. Der Drohnenkrieg ist eine Komponente davon. Er ist eng verbunden mit der epochalen Umwälzung durch die Digitaltechnik, mit unendlich viel stärkeren Möglichkeiten der Erfassung nicht nur geografischer Daten in Echtzeit, sondern eben auch der Infrastrukturnetze. Dies, verbunden mit digital gesteuerten Waffen, hat komplett neue Voraussetzungen geschaffen, unter welchen auch die Streitkräfte ganz neu aufgestellt werden müssen. Damit ist nicht zwingend eine klassische Remilitarisierung erforderlich, welche auch die Militarisierung der Köpfe umfasst. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Die Organisation findet zunehmend im Hinterland statt, für die NATO zum Beispiel in Ramstein, und die Operateure sind eher Callboys oder Playboys mit ihren Joysticks als die Soldatinnen an der Front. Ich kenne mich dabei weitem nicht aus und kapituliere auch insofern, aber dass der moderne Staat hier aufrüsten muss, das leuchtet unmittelbar ein. Guten Tag.
Guten Tag, wirklich. Und das war Herr Jörimann. Wer das nochmal nachhören will oder sich das Skript nochmal nachlesen will, ist ja immer sehr viel Information auf einmal, findet die ganze Sendung bei uns auf der Internetseite radio-frei.de und kann sich das jetzt nochmal nachhören.
And it will change you. Why would you let this voice set in your head? It is meant to destroy you. You summon storms, you play with nature. Now watch it hurt you. Why would you want to shape the world in your hands? You will never make it through. Every single
blood.
So ein Studio ist ein unsicherer Ort, ein sehr unsicherer Ort, und das liegt wahrscheinlich auch an der Musik. Dieses Studio wurde geändert und neben mir steht schon wieder Anton, 16 Jahre alt, und sagt, Mensch, ihr müsst ein bisschen modernere Musik hören. Anton, mein Lieber, ich grüße dich.
Hallo.
Was hast du heute mitgebracht an Musik?
Heute habe ich einmal einen ruhigeren Song mitgebracht, der heißt Home, der geht gerade auch viral auf Social Media, also den hören gerade viele Jugendliche, und ich finde den ziemlich angenehm, weil der geht halt ums Leben zu Hause, Freiheit und alles, was ein gutes Leben braucht.
Was ist das für ein Track? Von wem ist der?
Von Tom Walker und Glockenbach.
I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe almost made me weep. I've seen the hills roll down into the valley deep. You're so heavenly, brought me to my knees. Wherever I may roam, wherever I may go, through the highs and lows, there's no place like home. I've seen the Milky Way under a moonless sky. Stars that shine so bright, I couldn't believe my eyes. I've seen those waterfalls so big it sounds like thunder, and all of the other wonders deep in this heart of mine.
So, alter Mann, oder meine ich nicht dich, Asmus, jetzt weißt du mal, was junge Menschen hören, ne? Das ist mal Musik und nicht nur deine Manga-gitarrenlastige Altmännermusik. Also wirklich.
Was soll das jetzt heißen, Altmännermusik? Ich
weiß das nicht. Ist natürlich Quatsch, es ist eine Provokation. Aber das ist ja, was ist alt? Du bist ja aus der Sicht von Anton, der 16, bist du schon ein alter Mann, also älterer, oder du bist ein sogenannter Erwachsener. Kein Erziehungsbrei, ein Erwachsener. Und er kann nicht unterscheiden zwischen dir und mir, wir sind gleich.
Ja,
seinen Augen sind wir beide gleich, mein Freund.
Da kann ich so ein bisschen von meiner Erfahrung älter werden reden, wenn mich jüngere Leute mit Sie ansprechen und nicht mit Du. Das ist immer so ein bisschen so ein, man führt die ersten Stiche im Rücken.
Das ist im Herz, das sticht im Herz, wenn es von hinten, man kann ja von hinten auch ins Herz stechen. Weißt du, wie schmerzhaft das ist?
Ich will es mir nicht vorstellen.
Nee, und du hast ja Vollbart und deswegen wirkst du sowieso ein bisschen älter und dann sind wir, aus seiner Sicht, sind wir natürlich alte Dudes. So Art Typen, Erwachsene.
Ja, aber wir haben jetzt ja quasi schon so eine Art von Musik-Bingo gespielt bei uns. Und genau das gleiche könnte man heute auch im Kalif Storch machen. Die machen
schon wieder Musik-Bingo?
Ja, die machen Musik-Bingo. Aus 50 Songs kann man sich da so einen Bingo-Schein zusammenbasteln mit 24 Songs. Läuft genauso ab wie normales Bingo, wird halt gespielt, Musik, vom DJ Benno Bounce, der ja auch bei uns Musik mitmacht.
Du bist doch der Benno.
Und wenn halt jemand eine Reihe gewinnt, also waagerecht, senkrecht, diagonal, gewinnt man ab.
Ich habe das nie verstanden mit dem Bingo, wie das funktioniert. Du musst was ankreuzen.
Und Einlass ist 19 Uhr, also wenn ihr es gerade in der Wiederholung hört, könnt ihr jetzt gerade losgehen, dann ist noch Einlass, also noch nicht ganz Einlass müsste sein, aber
die zu spät kommen sind die coolsten.
Beginn ist dann sowieso erst 20.15 Uhr. Und habe ich nochmal nachgelesen, zu gewinnen gibt es Getränke oder wie sie schon gesagt haben, schicke Obertrikotage. Also man kann ein T-Shirt gewinnen.
Und ein Hemd, ein Leibchen.
Ich weiß ja nicht, ob das Kalif Storch dir ein Hemdchen schickt, aber
doch,
wenn du ganz nett fragst.
Wo ist denn der Kalif Storch?
Der ist hier bei uns in der Straße. Hier. Also wenn man ein bisschen die Straße runtergeht, in Magdeburger Allee, da findet man es ja schon.
Da ist der Kalif Storch.
Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Nee, machen wir weiter. Ich sag da gleich, wo der Kalif Storch ist, wie die Adresse genau heißt. Ne?
Ich habe mir nicht, die Adressen kann ich mir sehr schlecht merken. Ich orientiere mich eher so am Stadtbild, jetzt nicht wie Herrn Merz, sondern wirklich an den Häusern. Wenn man aber ein bisschen mehr in die kulturelle Richtung geht und sich auch feministisch engagieren will, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, da gibt es im Haus Dacherröden eine Vernissage zum Thema feministische Utopien. Und das macht das Haus Dacherröden nicht alleine, sondern das ist mit dem Frauenzentrum Brennnessel zusammen organisiert. Da sind verschiedene Kunstwerke zu sehen, die bis zum 5.12. beim Frauenzentrum eingereicht werden konnten. Und am Abend kann man den nutzen, um sich die Ausstellung anzusehen und ein bisschen, man sagt jetzt so schön neuen Deutsch, Networking zu betreiben.
Auch so rumstehen und labern, dummes Zeug reden.
Also ich glaube mal nicht, dass die sehr dummes Zeug reden.
Nein, ich rede nur von mir, wenn ich so rumstehe. Ich rede nur von mir. Also das war gar nicht auf die Veranstaltung bezogen, kriege ich richtig Ärger. wenn man bei so Vernissagen so rumsteht und so, und dann ist dann, verstehe, also es geht jetzt gar nicht um die Veranstaltung. Die ist ja im Haus Dacherröden oder wo?
Die ist im Haus Dacherröden in, wenn ich jetzt richtig...
Adresse, Anger, alter Angerbrunnen.
Ja, alter Angerbrunnen direkt davor. Also man kann es gar nicht verfehlen, wenn man vor dem alten Angerbrunnen steht, dann kann man es echt nicht verfehlen. Also das ist schon ziemlich schwer. Und es ist ganz wichtig, es ist im Musikzimmer vom Haus Dacherröden, diese Vernissage. Also es ist jetzt nicht eine abendfüllende Veranstaltung. Man kann da hingehen, sich da ist, glaube ich, eher das Treffen mit den anderen Leuten jetzt am Abend interessanter und man kann sich die Ausstellung bis zum 18.12. anschauen, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Dienstag bis Samstag, Sonntag und Montag ist Haus Dacherröden nämlich geschlossen und, finde ich ganz wichtig, der Eintritt für die Vernissage und für die Ausstellung ist jeweils frei.
Ganz wunderbar.
Und dann gehen wir mal für Leute, die ein bisschen längerfristig planen wollen, am 11.12., das ist dann der Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist in der Musikhochschule in Erfurt weihnachtliche Klänge. Und dann kleine Frage an dich. Das spielt nämlich der Fachbereich Bundinstrumente.
Was für ein Instrument?
Bundinstrumente.
Ich kenne nur Blasinstrumente und ich weiß, dass zum Beispiel ein Saxophon ein Holzinstrument ist.
Das ist ein Holzblasinstrument, richtig. Aber,
weil nämlich da vorne, also man denkt ja, eine Trompete ist ein Blechblasinstrument, ne? Das hat nämlich ein Mundstück. Eine Posaune ist ein Blechblasinstrument. Hingegen eine Klarinette und ein Saxophon ist ein Holzblasinstrument. Das ist doch gar nicht aus Holz, da ist Blech, du Vogel, das ist jetzt da Müll. Nein, aber da vorne dieses kleine Plättchen, wo da das Geräusch und das ist Holz, das besteht aus Holz und ist deswegen ein Holzblasinstrument. Ich bin ein Besserwisser, ein Erklärbär, ein so ein richtiger...
Weil ich weiß jetzt auch, was ein Bundinstrument ist.
Ich wollte ablenken. Nein, ich habe natürlich keine Ahnung.
Also Bundinstrument.
Bund mit D oder mit T?
Mit D.
Bund, wie BUND oder Armee. Armeeblasinstrument?
Nee, gar nicht die Richtung, sondern es geht darum, wie der Klang entsteht auf dem Griffbrett einer Gitarre, Mandoline oder einer Ukulele.
Ach, das Bund der Gitarre.
Das sind Bundinstrumente und die machen
wirklich?
Ein...
Wie heißen die?
Wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte immer, das sind auch Saiteninstrumente, weil mit der Klang ja über die Saiten entsteht.
Saite mit AI, weil es ja aus einer Saite, wie nennt man das hier, aus dem Darm?
Also heutzutage nicht mehr. Doch, aber
aus dem Darm wird das gemacht. Da hat ein Tier getötet.
Es gibt auch, Musiker es gibt sind aber wirklich, auch künstliche Saiten.
Ich sag doch nur, wie es eigentlich ist.
Eigentlich.
Eigentlich wird ein Tier getötet und dann wird er aus dem Darm und wird eine Saite gemacht und dann machen die Musik. Furchtbar. Das ist doch furchtbar.
Wenn man das Tier schon mal geschlachtet hat, warum nicht auch noch den Rest verwerten?
Ja, aber da wird die Haut wird oft gespannt auf den Tontopf und da wird er rumgedämmelt. So. Und das ist doch alles schlimm, das ist doch furchtbar.
Ja,
da wird ein Baum geschnitten, da machen die Geigen draus.
Ah. Oh. Aber wir wollen jetzt erstmal, weil das ist nämlich ein Benefiz-Weihnachtskonzert im Haus der sozialen Dienste im Juri Gagarin-Ring 150 großen Saal.
Da hat der Feine Herr die Adresse plötzlich parat. Ich wollte nur mal sagen, ne, wo jetzt der Kalif Storch ist, nämlich hinten am Zughafen, am Güterbahnhof 20. Also du hast es bestimmt verwechselt mit dem Nordbahnhof. Das ist ein ganz anderer Club.
Ah ja, ich verwechsel das immer. Zugbahnhof und Nordbahnhof, das ist immer so ein bisschen.
Also Kalif Storch ist tatsächlich der im Güterbahnhof 20 hinten am Zughafen.
Ja, also jetzt kommen wir wieder zu der Musikhochschule, das ist nämlich am Donnerstag das Benefizkonzert. Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden gebeten. Deswegen, selbst wenn man nicht so viel zu geben hat oder nicht so viel geben kann, werden die sich wahrscheinlich über jede Spende freuen, die man da bereit ist zu zahlen oder zu geben.
Und was sind weihnachtliche Klänge? Das wäre mir mal wirklich die Frage. Da gibt es ja sowas und sowas. Gibt es ja was Sachen, die schön sind, dann gibt es die Sachen, die man nicht mehr hören kann. Bin gespannt.
Also ich gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht Last Christmas auf Gitarre oder, wobei Last Christmas auf Ukulele würde ich mir sogar wieder anhören.
Du hast dann da diesen Ohrwurm, das ist doch schlimm. Das ist ein Virus.
Ich hoffe es nicht, dass sie das so spielen.
Und jetzt kommt was für mich.
Dann kommt was für dich natürlich. Aber zuerst mal gleiche Location, aber am 14., also am dritten Advent, ist da der Adventsmarkt der Mehlhose, der 13. schon. Und die Franz Mehlhose, der Club, lädt da zu einem besonderen Adventsmarkt ein. Das ist jetzt nicht wie der Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz oder jetzt auf dem Anger, sondern
wo es nach erbrochenem Glühwein riecht und viel zu viele Menschen sind, das ist
das
nicht.
Das gibt es dann nicht. Es gibt da eher so Stände zum Selbstmachen, selbst kreativ werden oder wo Leute, die was selbst Kreatives gemacht haben, anbieten. Und es gibt da, das Besondere ist, man muss keine Standgebühren bezahlen. Die Leute, die da sind, mussten keine Standgebühren bezahlen. Aha. Sie mussten aber einen Kuchen machen und den kann man dann vor Ort verköstigen. Und der denjenigen den besten Kuchen gemacht hat, den kann man dann, wenn man
sich. Wird der Kuchen verkauft oder ist das wie ein freier Kuchenbazar?
Soweit ich das verstanden habe, ist das dann umsonst der Kuchen.
Ah, da geht's.
Den kann man verköstigen.
Und ich kann mich hinstellen und einen Stand machen und kann mein selbstgeschnitztes verkaufen.
Leider nicht mehr. Man konnte sich per E-Mail da bewerben.
Schon alles verpasst.
Also. Der Betreiber war jetzt bei Reino letzte Woche in der Sendung. Der meinte, es gibt keine Stände mehr, aber wenn jetzt kurzfristig jemand abspringen könnte, man noch quasi eine kurzfristige E-Mail schicken. Und der beste Kuchen wird dann auch prämiert. Der kriegt dann einen Preis. Also wäre dann nochmal eine Anspann, so ein bisschen Ansporn, den sich ein bisschen anzustrengen.
Da gehe ich einfach nur hin und gucke und schnorre Kuchen und gucke mal, was es so ist. Ist da am
Ja, und am Freitag ist nämlich für Leute, die jetzt nicht so weihnachtlich noch nicht drauf sind, da ist in der Franz Mehlhose das Paradies und der Assistent legen
auf. Wann strahlst du?
Genau. Wann strahlst du? Da ist der Einlass um 19 Uhr, Beginn ist dann 20 Uhr und ich könnte dir jetzt haufenweise darüber erzählen, was du jetzt, wie der ist, wie der klingt.
Ich weiß schon, das ist Carsten mit C dabei. Also wenn Carsten mit C dabei ist, Carsten Meyer und von Aerobic, dann kann das nur gut sein. Wann strahlst du? Am 12.12. Franz Mehlhose und die Franz Mehlhose, diese Kneipe, dieser Club, dieser wunderbare Club ist in der Löberstraße 12.
Ja, bevor ich euch jetzt erkläre, wie das klingt, für Leute, die noch nichts von Das Paradies gehört haben, dann hören wir einfach mal rein.
Thank you. liebe die Träume, die Aufbruchsgeister, die überallsam erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die